Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.
Dazu begrüßt sie Ulrike Timm gemeinsam mit unserem Gast. Das ist heute ein internationaler Star der bildenden Künstler, nämlich der Bildhauer Erwin Wurm. Herzlich willkommen bei uns, Herr Wurm.
Danke sehr, guten Tag. Ich freue mich, hier zu sein.
Gerade eine Ausstellung eröffnet, die das Wesen der Gurke und damit das Wesen der Skulptur ein bisschen ergründet. Sie stellen sie sehr grün, sehr feinporig auf weiße Podeste. Eine bildet auch das Standbein eines Tisches, auf dem dann, ich glaube, sehr Hochprozentiges steht. Herr Wurm, was mögen Sie so sehr gerne an Gurken?
Na, die Gurken, erstens sind es Lebensmittel. Zweitens haben sie eine Grundform, sehr leicht, eine gängige und sehr schnell wiedererkennbare Grundform, die mich immer interessiert an Grundformen. Und drittens, das muss man jetzt nicht aussprechen, aber das weiß ja eh jeder, also es ist das Symbol bestimmter männlicher Teile und so weiter.
Dann teilt es sich von selber mit. Ja. Ich kann mich nicht erinnern, je so viel über die Wörter Hintersinn und verrückt nachgedacht zu haben, wie in der Vorbereitung des Gesprächs mit dem bildenden Künstler Erwin Wurm. Bekannt geworden zum Beispiel durch seine One-Minute-Skulpturen, für die sich Menschen Spargelstangen in die Nase bohren oder versuchen, auf Tennisbällen liegend die Balance so zu halten, dass sie mit dem Körper nirgends auf dem Boden aufliegen. Ziemliche sportliche Leistung. Und in diesen Posen und Bewegungen sind sie dann eine Ein-Minuten-Skulptur. Herr Wurm, so ein bisschen im Sinne von Joseph Beuys, jeder ist ein Künstler?
Ja, also mit Beuys hat das nichts zu tun, obwohl ich immer ein großer Fan war von Joseph Beuys. Ich glaube, das kommt woanders. Es hat sehr viel für mich mit dem absurden Theater zu tun, einerseits. Dann mit Paradoxie, mit Fragen, aus welcher Perspektive man auf die Welt sieht, um andere Dinge zu sehen oder um Neues sehen zu können.
Menschen, die sich Spargel in die Ohren und in die Nase bohren, sind die eigentlich leicht zu finden? Wer sind ihre Modelle?
Also am Anfang schwieriger zu finden als heute, aber es war immer relativ leicht, das ist erstaunlicherweise. Also ich kam zum Beispiel, wurde eingeladen, in einer Stadt eine Ausstellung zu machen, zum Beispiel in Cahors in Südfrankreich, und die haben dann ein Inserat gemacht in einer Tageszeitung und haben gesagt, es kommt ein Künstler, der macht das und das, und haben ein Foto gezeigt und haben gebeten um freiwillige Mitmacher. Und es haben sich jedes Mal viele gemeldet, also zwischen 30 und 50 erstaunlicherweise, weil mir war wichtig damals, dass die nicht bezahlt wurden, sondern dass die aus einem anderen Grund gekommen sind, und das hat auch funktioniert. Ich bin nur schnell draufgekommen, die haben mich instrumentalisiert für ihre Vorstellung von Dingen, die sie da machen, und ich habe sie instrumentalisiert.
So gegenseitig. Zugleich haben sie ja den Skulpturbegriff sehr verändert. Eine Skulptur ist ja so gemeinhin etwas, was sehr statisch einfach auch steht. Der David von Michelangelo steht seit 500 Jahren wunderschön herum. Wie sind Sie darauf gekommen, den so abzukürzen auf eine Minute?
Ja, also erstens muss ich sagen, ich bin ja nicht der Erste und nicht der Einzige, der sich mit dem Skulpturenbegriff auseinandersetzt und auch mit diesem Thema. Michelangelo hat diese Skulpturen gemacht, die er war, was ihm wichtig war, wenn man die einen Berg hinuntergerollt hatte, dass die noch immer 500 Jahre existieren. Und ich wollte ein Pendant finden zu unserer Zeit, die kurz und schnelllebig ist. Und ja, irgendwann kam ich zu den Skulpturen, die von kurzer Dauer sind. Und kurz oder eine Minute ist ja nur ein Synonym für kurz, das kann 10 Sekunden oder 2 Minuten sein. Die Arbeiten sind auch sehr nahe an unserem Alltag und unserer Alltäglichkeit angelegt, aber doch so weit entrückt, dass sie Neues aufkommen lassen.
Es ist im ersten Moment unheimlich witzig, und dann, ich zumindest, kam schwer ins Grübeln. Man fängt ja an, plötzlich nachzudenken, wie lange muss man stehen, um eine Skulptur zu sein, und wie lange steht man einfach nur rum? Was macht den Unterschied? Solche Fragen, wollten Sie die mit anregen, oder
was, naja, ist das Wesen? Man kann die Dinge natürlich auch immer sehr schnell abtun und sagen, das ist nur Haha, das ist nur ein Scherz. Mhm. Ich war aber immer sehr vorsichtig und habe die versucht, weil ich wusste, dieses klamaukhaften Parts, dass ich vorsichtig damit umgehen musste, habe die immer einen strengen Kontext gehalten, einen musealen Kontext gezeigt. Nie auf Partys, wurde sehr oft eingeladen, Ausstellungspartys und so weiter und so weiter, weil mir das klar war, und habe die versucht, sehr stringent durchzuziehen. Und man merkt dann auch sehr schnell, glaube ich, wenn man sich bereit erklärt, der Einladung zu folgen und die Skulpturen auszuführen, dass es um anderes geht. Plötzlich kommt der Begriff Psychologie daher, es kommt Soziologie daher. Plötzlich fühlt man sich in einem Kontext. Erstens wechselt man von der aktiven Rolle des Betrachtens, zur passiven Rolle des Betrachtetwerdens. Das ist einmal ein großer Wechsel. Und dann spielt plötzlich wahnsinnig viel mit, die Dinge, die man ausführen muss. Es geht plötzlich um Lächerlichkeit, es geht um Kleinlichkeit, es geht um Hinlänglichkeit, es geht um unser aller Leben letztendlich.
Sie machen das immer im ernsthaften Kontext, zum Beispiel in einem Museum vor alten Meistern. Entstehen da Verbindungen, wenn plötzlich Menschen so eine Figurengruppe neu schaffen und dahinter ein altes Bild?
Also nicht immer. Ich habe das ein paar Mal gemacht, das stimmt. Aber das ist jetzt nicht zwingend notwendig, dass ich die alten Meister dazu brauche, um da Formulierungen des Skulpturalen in den Raum zu stellen. Das ist ganz gut, um so Zwiegespräche anzufangen und zu führen. Das Wichtigste ist sozusagen, dass man die Bereitschaft der Leute aktivieren kann, der Besucher, dass die dann wirklich dann Anleitungen folgen und die Skulpturen ausführen. Denn nur dann sind sie auch ausgeführt und realisiert.
Wie grenzen Sie sich wirklich ab dagegen, dass man sagt, okay, Menschen hampeln wild herum, frieren die Bewegung einen Moment ein, halten mit dem Handy drauf, fertig ist die Skulptur. Das wollen Sie ja nicht. Wie grenzen Sie sich da wirklich ab?
Na, indem das ein sehr strenges Regiment ist. Also die Leute, wenn sie die Einladung annehmen und die Skulpturen ausführen, müssen auf ein Podest steigen. Das ist schon mal die erste Stufe der Erhöhung. Dann das zweite ist, sie dürfen weder lachen noch das Gesicht verdrehen und sonst was, sondern müssen mit einer Ernsthaftigkeit das Ganze ausführen und durchführen. Fast wie wenn man eine Yoga-Übung macht, sehr konzentriert. Dann müssen sie in etwa einen Zeitraum von bis zu einer Minute stehen und die Skulpturen sozusagen sein lassen und dann gehen sie wieder weg vom Podest und treten wieder ab.
Manchmal wird ja von den Temporärkünstlern auch allerhand gefordert. Also wenn man da auf den Tennisbällen liegen soll, ohne den Boden zu berühren, das ist ganz schön schwer. Also verlangt eine ordentliche Körperspannung. Also ein bisschen Sportsgeist müssen die Temporärkünstler da durchaus mitbringen. Das ist Arbeit zum Teil.
Sportsgeist müssen sie mitbringen, das ist Arbeit. Es gibt auch einige Zeichnungen, die sich auch nie auflösen, der Dinge, die man wirklich nicht machen kann, also die in der Vorstellung bleiben, das ist auch absichtlich. Und es ist auch so angelegt, dass es am Alltag sehr nahe dran ist. Gerade das ist das Interessante und die Herausforderung, weil man merkt, durch eine leichte Verdrehung der Verhältnisse ergibt sich plötzlich etwas ganz anderes und man bekommt hoffentlich einen neuen Blick auf die Realität.
Welche One-Minute-Sculpture-Menschen sind Ihnen eigentlich lieber? Die, die da völlig unbeleckt rangehen oder die, die so ein Päckchen Kunstgeschichte mit sich herumtragen und möglicherweise denken, naja, wenn ich diese und diese Verschlingung mache und ich mache sie sehr schön, dann sehe ich vielleicht aus wie so in einer Skulptur von Rodin oder die so ein Päckchen mit sich tragen.
Nein, das spielt keine Rolle.
Ist ganz egal.
Ist vollkommen egal. Sie sind in dem Moment Material, unter Anführungszeichen. Ich bin der Regisseur, wenn man so will. Und die führen aus, die Dinge nach meinen Anweisungen. Die sind sozusagen Material und Mittel zum Zweck. Denn die One-Minute-Sculptures bestehen ja aus der Verbindung von einem Objekt, meistens ein Objekt aus dem Tagesgeschehen, und einem Akteur, einem Menschen. Und dieses Zwischenspiel zwischen dem Akteur und dem Menschen und dieser absurden Position, das ist sozusagen das Ganze.
Haben Sie eine Lieblingssculpture, eine, die Sie uns erzählen mögen, wo Sie sagen, das verbinde ich immer als erstes damit?
Na, es gibt ein paar, so, die ich ganz früh, die fast so ikonenhaft waren, wie der. Man steht mit zwei Beinen in einem Kübel. Da kann man schon mal nicht gut stehen, weil meistens die Schuhe größer sind als die Bodenplatte des Kübels, des Eimers. Und dann muss man sich einen aufsetzen, was das Stehen fast verunmöglicht, denn wenn man nicht sieht und sich im Raum nicht verorten kann, schwindet das Gleichgewicht, der Gleichgewichtssinn. Und plötzlich sieht man sich in einer Situation wieder, man kann sowieso nicht gut stehen, weil man nicht beide Beine am Boden hat. Da kriegt man noch den Kübel über den Kopf und dann schwindet der Gleichgewichtssinn auch. Also plötzlich findet man sich in einem Gefühl nieder des Schwankens und des Wankens. Und das ist ein interessantes Nebenphänomen, das ist nicht die Hauptsache.
Aber wenn die Leute ein wenig auch Mittel zum Zweck sind, das haben Sie selber gesagt, fühlen Sie sich dann manchmal auch veralbert und ziehen hinterher eine Einwilligung zurück?
Nein, ums Veralbern geht es ja nie, überhaupt nie. Also ich möchte mich über niemanden lustig machen. Ich habe mich auch immer wieder selbst als Performer und als Modell zur Verfügung gestellt, habe immer selbst mit mir auch gearbeitet. Es hat also in keiner Weise mit ich lustig machen über irgendjemanden zu tun. Ich möchte absurde Situationen schaffen, paradoxe Positionen schaffen, die den Blick auf unsere Welt schärfen und verändern. Um das geht es mir.
Narrow House, ein Haus, das unser Gast Erwin Wurm sehr gut kennt. Es ist maßstabsgerecht zusammengequetscht, alles an seinem Platz, nur deutlich kleiner und schmaler als in der Wirklichkeit. Dadurch sieht es vollkommen anders aus. Das ist Ihr Elternhaus, Herr Wurm, dieses Narrow House. Was erzählt uns dieses Narrow House über Sie, über den Sohn?
Das Elternhaus, das ich gequetscht habe, war 20 Meter lang, 10 Meter breit und circa 9 Meter hoch. Und ich habe es in der Breite zusammengedrückt auf einen Meter. Das heißt, dieses Narrow House, was ich gebaut habe, ist 20 Meter lang, 9 Meter hoch und einen Meter breit. Es sind aber alle Räume drinnen und es sind alle Möbel und Bilder drinnen. Die sind aber alle gequetscht, die sind alle reduziert im Maßstab.
Das so richtig heißt, im 70er-Jahre-Stil. Und genau. Ich glaube, der Topflappen hängt noch in der Küche.
Genau.
Ne? Alles drin.
So, jetzt kommt man in dieses Haus hinein und das Haus, das Entree oder die Küche sind nicht mehr 4 Meter breit, sondern sind nur mehr 40 Zentimeter breit.
Das Klo ist 11 Zentimeter, kann man unmöglich.
Das Klo selbst ist 11 Zentimeter. Man kann nicht drauf sitzen. Man kann auch in den Kloraum nicht mehr hineingehen. Und das Elternschlafzimmer ist noch immer 5 Meter lang, aber nur mehr 40 Zentimeter breit, richtig hoch. Und am Ende des Doppelbettes hängt ein Kreuz, das auch dementsprechend gequetscht ist. Und da kommt also zu dieser Absurdität noch dieses ganz starke Gefühl der Klaustrophobie dazu und der Enge. Mhm. Und die Enge liest sich sehr schnell auch als geistige Enge. Und das überträgt sich da sehr, sehr intensiv.
Diese Enge, die Sie beschreiben und die man auch körperlich spürt, wenn man durch dieses Haus geht, man muss sich sehr schmal machen oder sehr schmal sein, ist das die Enge, die Sie als Kind gespürt haben oder haben Sie nachträglich darüber nachgedacht?
Man wächst in dem Umfeld auf, wo man aufwächst. Das ist das Normalste, was es gibt. Und ob das jetzt in Palästen ist oder in Hütten, das spielt am Anfang überhaupt keine Rolle, weil man ja die Relation nicht kennt, weil man ja das andere nicht kennt. Meine Familie war eine wahnsinnig reizende Familie. Kunst hat aber nicht existiert. Mein Vater hat gelesen, Kriminalromane, der war ja Kriminalpolizist. Meine Mutter war eine sehr liebende Hausfrau, also kinderliebende und wahnsinnig nett. Es war aber eine kleinbürgerliche Familie, die so war, wie halt alle waren und zu dieser Zeit in Österreich, mit sehr bestimmten Vorstellungen und Einstellungen und so weiter. Und im Nachhinein, durch das Reflexive und durch das Kennenlernen der Welt, ist mir erst aufgefallen, hoppla, das war ja eine sehr spezielle Zeit und eine sehr spezielle Gesellschaft, in der ich da aufgewachsen bin.
Rückblende, aufgewachsen in den 50er, Anfang der 60er Jahre in Österreich.
Genau.
Der Vater, den Sie mal ja als regelrechten Altnazi beschrieben haben, aber auch als sehr lustigen Menschen, hat alles in eine Person gepasst. Aber Sie sind wohl oft mit ihm auch zusammengerasselt in den Jahren.
Ja, also ich habe dann aber gelernt, nicht mehr über Politik mit ihm zu reden, weil da gab es immer Streit. Streit gab es natürlich auch, wie ich ihm erklärt habe, ich möchte gern Künstler werden. Er wollte haben, dass ich Polizeijurist werde oder Rechtsanwalt oder was auch immer. Ja, da hat sich's halt gespießt. Aber ich muss sagen, nach einigen Jahren hatte sich dann das gelegt. Er hat irgendwann eingesehen, wenn es um das Glück seines Sohnes geht, sollte man den Sohn selber agieren lassen und sich realisieren lassen, das, was er will. Und es hat dann funktioniert nach einiger Zeit.
Aber die Eltern hatten schon präzise Vorstellungen, was sie für sie wollten.
Ja, klar,
was sein sollte.
Wie sehr viele Eltern, nicht? Also sehr viele Eltern und Väter stellen sich vor, was die Kinder machen sollen.
Haben Sie eigentlich den künstlerischen Erfolg des Sohnes noch erlebt?
Die sind ja schon seit zwei, mein Vater ist jetzt, was haben wir, 19, der ist schon seit 24 Jahren tot. Und meine Mutter ist auch schon 20 Jahre. Aber es gab schon Erfolg, ja, doch. Doch, aber nicht in dem Ausmaß. Also. Aber sie haben gemerkt, dass ich sozusagen Bestätigung erfahren habe. Und das hat sie natürlich glücklich gemacht und froh gemacht, natürlich.
Und wie ist das? Haben Sie sich selber eigentlich den künstlerischen Erfolg immer zugetraut? Oder war das einfach nur der Wunsch, ich möchte so sein? Ich möchte leben als Künstler, ich möchte mich ausdrücken?
Also wie ich in der Schule und auch durch Glück an Bücher gekommen bin, sehr früh habe ich mich also wirklich flammend für Kunst zu interessieren begonnen. Und das war für mich auch immer eine Tür aus dieser Welt, in der ich gelebt habe. Also sobald ich diese Tür geöffnet hatte, gab es Literatur und Philosophie und bildende Kunst, natürlich alles dilettierend. Und im Anfang, das war eine vollkommen andere Welt. Und die war aber mein Rückzugsgebiet und das war mir sehr wichtig.
Sie haben beides gemacht. Sie haben Kunstgeschichte studiert, sehr viel gelesen und dann als Bildhauer wirklich eine komplette Ausbildung, also Formen mit Ton, mit Gips, mit Stein, was man da so lernt.
Ja, was man so lernt, genau. Mhm. Ja. Und das war, ich wollte ja ursprünglich Maler werden. Also ich hatte den als Schüler immer gemalt. Meine Idee war, dass ich in eine Malereiklasse gehe. und das war aber damals so üblich, wenn man die Aufnahmeprüfung gemacht hat, haben einen die Profs dann zugeordnet in die Klasse, wo sie glauben, dass das das Beste ist. Und ich kam in die Bilderei.
So ein Pech.
Ja. Das war aber damals, ich lache, das war für mich damals Schock. Bildhauerei gab es in meinem Kopf nicht. Ich kann mich erinnern, sind wir von Graz nach Wien gefahren, eine Woche nach Wien. Und da haben wir natürlich auch das Museum des 21. Jahrhunderts besucht mit all seinen Skulpturen davor im Garten. Das waren schwarze Blöcke, so habe ich sie damals gelesen, die mit Taubenkot zugeschissen waren. Und das hat mich nicht interessiert.
Aber irgendwann muss ja das Gefühl da gewesen sein, Bildhauerei ist auch in Ordnung.
Naja, aber wie gesagt, das kam erst, nachdem ich sozusagen in diesen sauren Apfel beißen musste und mich mit dem beschäftigen. Das habe ich dann aber auch angenommen, habe gesagt, das ist sozusagen eine Vorgabe, die mich jetzt interessiert, in die ich hineingehe. Und so habe ich begonnen, mich mit dem Begriff des Skulpturalen zu beschäftigen. Was kann das sein? Was ist das damals? Und so weiter und so weiter.
Ich würde Sie gerne ansprechen auf eine sehr schwere Zeit. Sie haben Mitte der 90er Vater und Mutter in relativ kurzer Zeit beide hintereinander an Krebs verloren. Das muss Sie so niedergeschmettert haben, dass Sie eine Weile gar nichts gemacht haben. Da scheint die Kunst auch keine Hilfe und keine Unterstützung gewesen zu sein.
Also, dass die Eltern vor einem sterben, ist klar. Aber ich habe damals auch noch meine Familie verloren. Also nicht nur die angestammte Familie, sondern auch die, also meine Familie, die ich angeheiratet habe, meine Frau und meine Kinder, sie hat sich getrennt und war weg eines Tages mit den zwei Kindern. Und das alles zusammen war ein ordentliches Paket. Und das hat wirklich das Oberste zu Unterst gekehrt. Und ich habe 1,5 Jahre nicht arbeiten können, weil ich also voll war mit allem anderen, nicht mit Kunst. Und dann ist mir aber etwas Interessantes passiert. Ich habe ja vorher immer gedacht, dass Prüfungen in einem Künstlerleben, wie man immer hört, der Künstler muss geläutert sein und muss sozusagen irgendwie was Schweres ertragen haben, um irgendwie besser zu werden. Das fand ich ja alles vollkommener Nonsens. Und dann habe ich aber die Erfahrung gemacht, nachdem ich 1,5 Jahre nichts gearbeitet habe und wirklich psychisch auch eine reaktive Depression hatte. Ich da rauskam, habe ich gemerkt, plötzlich hatte sich was verändert. Ich habe eine andere Zugehensweise und einen anderen Blick auf die Kunst. Mir ist viel abgefallen von dem, also das viel Wollen ist weggefallen plötzlich. Also es gibt ja das Kunstwollen, das heißt, dass ich möchte so gut sein oder ich möchte das und das erreichen. Und da bringt man sich selbst in sehr große Abhängigkeit von Stresssituationen und von einer bestimmten Vorstellung, von bestimmten Vorstellungsmustern und auch Handlungsmustern. Und sobald das wegfällt, ist ein anderes Feld da.
Ich fragte das auch, weil eben diese schnellen, diese temporären One-Minute-Skulpturen ja genau in dieser Zeit beginnen.
Genau.
Also Neuanfang markieren, dass man beginnt und erstmal alles weglässt, auch ganz profan gesprochen, nicht so mit teurem Material arbeitet, mit Marmor oder
genau,
so.
Genau.
Und dass man auf sich selbst zurückgeworfen nochmal die Kunst aus so einer Krume macht, ob das eine Verbindung ist. Oder?
Ja, und da muss ich auch sagen, das klingt alles so saublöd. Also mich hat da fast die Arbeit an die Hand genommen und geführt. Ein interessantes Phänomen. Also nicht ich habe die Arbeit geführt, sondern fast umgekehrt. Und da gibt es einen sehr, sehr gescheiten Spruch von Gerhard Richter, der irgendwann einmal gesagt hat, seine Bilder sind intelligenter als er oder so ähnlich. Ja, kann mich jetzt nicht genau erinnern. Das habe ich lange nicht begriffen. Mittlerweile weiß ich es, wenn man sozusagen zulässt, dass einem die Arbeit auch führt, während man arbeitet oder auch danach, wenn man das akzeptiert und das zulassen kann, passiert viel Gutes.
Respekt, Erwin Wurm. Wie sehr kränkt es Sie eigentlich, wenn es bei Besuchern, bei Betrachtern, bei einem, der ist ja lustig, bleibt, ehrliche Antwort erbeten?
Ja, also das verkürzt die Arbeit. Verkürzt die Arbeit.
Aber das weiß derjenige ja nicht, der sie einfach lustig findet.
Nein, aber mir ist natürlich schon klar, dass ich eine niedrige Eingangsschwelle habe. Ich operiere ja auch oder arbeite ja auch mit Realismen oder zum Teil mit Bildern, die vom Comicstrip kommen oder Science Fiction. Also man ist sehr schnell dabei oder glaubt sehr schnell dabei zu sein. Es gibt aber noch eine zweite, dritte Ebene, die man erobern kann oder aufsuchen kann, wenn man will und wenn nicht, dann halt nicht.
Wie finden denn Ihrer Meinung nach Besucher am besten zu Ihrem Werk, die Sie noch nicht kennen?
Sie wollen eine ehrliche Antwort, nehme ich an. Es ist mir relativ egal. Ich beschäftige mich hauptsächlich mit meiner Arbeit und mit dem Versuch, die besser zu machen und zu verbessern.
Dann frage ich andersrum. Wer schaut denn für den Künstler überraschender? Derjenige, der in einen Saal kommt und ein gequetschtes Haus sieht oder eine One-Minute-Sculpture oder derjenige, der sein Päckchen Kunstgeschichte auf dem Buckel trägt und sagt, aha, da gibt es diese und diese Linien. Wer schaut für Sie selber überraschender?
Natürlich ist Wissen, das man sich angeeignet hat, hilfreich, um durch die Welt zu kommen. Denn wie wir alle wissen, wenn man auf einen Wald schaut und man hat keine Ahnung von den Bäumen, ist es nur Chlorophyll und sonst nichts. Wenn man aber sich auskennt, dann weiß man die unterschiedlichen Baumarten, dann kennt man die Qualität des Bodens, dann weiß man, was da lebt. Und all das, dann erschließt sich die Welt. Durch Nichtwissen erschließt sich gar nichts. Aber die Fähigkeit des Staunens kann trotzdem da sein und die kann erzeugt werden und provoziert werden. Und dann vielleicht folgt der Wunsch, etwas zu wissen darüber und zu lesen.
Staunen als Grundlage und Wissen erlaubt.
Genau.
Herr Wurm, wir haben über Ihre One-Minute-Sculptures gesprochen und über das gequetschte Elternhaus. Sie blähen aber manchmal auch gerne auf. Es gibt einen völlig verfetteten Porsche, der garantiert nicht mehr auf 200 kommt. Und es gibt die Anleitung schnellstens von um 4 Körperkleidergrößen.
2.
Um 50 bis 54.
Ach so, ja, stimmt, Sie haben recht.
50 bis 54, da bin ich genau. Also schnellstens um 4 Konvektionsgrößen zu wachsen. Also österreichische Mehlspeisen spielen eine große Rolle und es gibt genaueste Anleitungen. Was möchten Sie mit solchen Arbeiten erzählen?
Ja, also, genau, gute Frage, guter Hinweis. Ich habe anfangs erklärt, dass mich bildhauerische Prinzipien interessieren. Also bildhauerische Prinzipien wären Fragestellungen. Phänomen der Haut, der Hülle, des Volumens, der Masse, der Schwere.
Jetzt spricht der Zeit. Bildhauer.
Genau, spricht der Bildhauer. Jetzt wollte ich aber diese Begriffe des Skulpturalen immer anhand von soziologischen Phänomenen oder von Zeitphänomenen messen und schauen, was herauskommt. Eines unserer Zeitphänomene ist, dass wir alle schlanker werden wollen, wenn wir nicht schlank sind. Das zieht sich durch alle Gesellschaftsschichten, wie auch immer. Lange Geschichte. So, jetzt meine Idee war, wenn wir zu- oder abnehmen, bewegen wir auch Volumen. Das heißt, es ist auch eine bildhauerische Arbeit. Also könnte man sagen, zu- und abnehmen ist Bildhauerei. Das ist sozusagen der paradoxe Zugang zu einem Phänomen. Und dann habe ich versucht, jetzt zwei der Objekte, die sozusagen maßgebliche Objekte in unserem Leben ist, das Auto und das Eigenheim, das Haus. So, und jetzt habe ich mir gedacht, was passiert, wenn ich diese beiden Objekte, das Haus und das Auto, verfette? Also, wenn ich ein tektonisches System mit einem biologischen System verbinde oder ein technisches System des Autos mit dem biologischen System des Wachsens verbinde. Und sieh da, es kommen die abstrusesten Dinge heraus. Und primär mal, was ich phänomenal fand, bekommt das Auto und das Haus ein Gesicht. Also es wird menschlich. Das war der Ausgangspunkt und gleichzeitig habe ich dann versucht, das auch empathisch zu übertragen auf den Betrachter, indem ich diese Gebrauchsanweisung oder dieses Buch geschaffen habe, wo eben drinnen steht, wenn man sich daran hält, wird man um 2 oder 4 Konfektionsgrößen größer. Ist eine fiktive Vorgabe.
Aber es haben bestimmt Leute geschafft. Nicht in 5 Tagen, aber so. Und dann,
Pardon, dass ich noch mal unterbreche. Und da geht es sozusagen um die Bewusstwerdung, bildhauerische Arbeit zu leisten durch Zunehmen.
Und dann findet man zwischen diesen spektakulären Skulpturen, mal ganz dicken, mal ganz dünnen, plötzlich ganz zarte, geradezu zärtliche Zeichnungen von Philosophen. Mhm. Wie kommt es dazu?
Ich bin ein dilettierender Philosophie-Interessierter. Ich lese sehr viel, weil ich diese Weltentwürfe liebe und die werden von jedes Jahrzehnt entwirft die Welt anders oder stellt die Welt anders dar. Wurscht, wenn man nimmt, ob das Markus Gabriel ist von heute oder ob das, wenn man zurückgeht, Heidegger und so weiter. Es ist eine faszinierende Welt. Gleichzeitig passiert dann ähnlich wie den Künstlern. Sie werden entweder von sich oder von der nächsten Generation immer sozusagen ausgemerzt. Also das, was die in die Welt setzen, wird von der nächsten Generation korrigiert. Ist das Scheitern immer wieder implementiert. Und das ist ein interessantes Phänomen, das mich sehr, sehr reizt.
Das Sie aber offensichtlich auch anrührt, denn mir fiel auf als Kunstbetrachterin, aber nicht als Fachfrau, dass diese Zeichnungen sehr herausfallen. Die haben was ganz, ganz Zartes, was auch sehr, sehr genau ist. Da ist nichts gebläht, da ist nichts geschrumpft, da ist auch nichts verrückt.
Ja. Es ist wurscht, wenn man nimmt, ob man es den Nietzsche nimmt oder keine Ahnung wen, oder den Spinoza oder den Montaigne. Wenn man die zeichnet, rührt es ja das Werk nicht an. Und es rührt auch nicht an, wie die Welt gesehen haben oder wie die Vorstellung ihrer Welt oder all das oder die Vorstellung von Realität. Aber ich kann diese Figur zitternd in Unendlichkeit zeigen. So eine komische Vorstellung hatte ich da.
Schafft da der Stift durch die Handverbindung zwischen dem Künstler und dem Philosophen? Im glücklichen Fall?
Ich glaube nicht. Also das wäre eine Anmaßung.
Ja.
Aber ich versuche mich dieser Sache anzunähern. Sozusagen beim Porträt geht es nie wirklich um die Porträtnähe, also um den Wirklichkeitssinn und dass das Porträt dem Porträtierten ähnlich schaut, sondern es ging mir darum, dass ich durch das Gesicht wandere, wie durch eine Landschaft, und ich den Fugen und den Furchen und den Erhebungen folge, wie einer Bergkuppe oder einer Talkuppe. Und dieses Wandern durch das Gesicht und das Aufschreiben, das Aufzeichnen dessen dann ein Ganzes ergibt, das im besten Fall der Person ähnlich schaut, aber auch gar nicht ähnlich schauen kann, was keine Rolle spielt.
Schönes Bild, Wandern durch ein Gesicht mit dem Zeichenstift. Ich glaube, da gibt es dann doch eine Gedankenverbindung, Herr Wurm. Adorno mögen Sie nicht. Ne? Adorno ist der gequetschte, runde Männchen. Adorno sieht eher so aus, wie man sich eine verfettete Skulptur von Erwin Wurm vorstellt.
Ja, das war natürlich schon ein großartiger Philosoph, keine Frage, und ganz wichtig und alles. Aber er hat einen derartigen Nonsens von sich gegeben, den ich ihm einfach nie verzeihen kann. Er hat gesagt, nach dem Holocaust ist Kunst und so weiter, also vollkommen unsinnig. Er hat es nicht so gesagt, jetzt irgendwie anders ausgedrückt. Das ist vollkommen Nonsens, denn gerade nach so einem dramatischen, schwersten Leiden und schwersten Schmerz ist Kunst notwendig, um es zu überleben. Ich habe es ja am eigenen Leib auch erfahren.
Die Kunst von Erwin Wurm teilt sich erstmal niederschwellig mit, ist witzig, lässt den Blickwinkel auch mal verrutschen und ruht doch auf gedankenreichem Fundament. Vielleicht hat ihn das so erfolgreich gemacht beim breiten Publikum, wie im Kreis der Kunstnachdenker und neue Kunsterwerber. Bei Ihnen zu Hause, Herr Wurm, habe ich mir sagen lassen, hängen ein Beuys und ein Dürer nebeneinander. Abgesehen vom Neid, dass Sie die beiden bei sich haben. Erzählen die einander was, das Alte und das Neue?
Es sind zwei Deutsche.
Okay.
Und ich liebe deutsche Kunst auch. Auch, nicht nur. Die hängen aber nicht mehr zusammen, hängen nicht mehr nebeneinander.
Haben Sie sich nicht vertragen?
Nein, ich hänge immer, ich bin ein notorischer Umhänger, es muss also ständig was anderes herum. Ich hänge ständig herum, weil sich ja, wie soll ich sagen, wenn Dinge lang hängen, die brennen sich in die Retina ein und man sieht sie nicht, ich sehe sie dann nicht mehr. Also ich muss mich selbst provozieren, und indem ich Dinge umhänge und neu positioniere, ich sammle ja auch Designermöbel, klassische 50er, 60er Jahre, dann ergeben sich neue Konstellationen, die mich so anspitzen, sage ich mal so. Ja.
Und dann müssen Dürer und Beuys wieder auseinander sein.
Die müssen dann woanders, die hängen jetzt woanders.
Aber halten Sie Zwiesprache
mit... Und ich frage sie auch nicht, ich mache es einfach.
So ein Ärger für die beiden. Wie ist das? Halten Sie ein bisschen auch Zwiesprache mit der Kunstgeschichte über solche Bilder, wenn Sie sie anschauen?
Natürlich, ich meine, ich liebe Kunstgeschichte, wunderbar. Also ich liebe alle Formen von Kunst, egal ob das jetzt Qualität, muss es sein, hohe Qualität sollte es sein. Egal ob das jetzt stammethnologische Kunst ist oder Stammeskunst oder keine Ahnung, Kunst aus dem Mittelalter oder aus China. Also es gibt unfassbare, tolle Exemplare. Und da ist es schön, wenn man zum Beispiel einen griechischen Krater, also eine bemalte Vase, mit einer, was weiß ich, Vase von Picasso zum Beispiel kombinieren kann. Das sind Konstellationen, die immer wieder interessant sind, die immer wieder neu sind.
Da greifen Sie ins ganz Hohe und auch ins ganz Teure. Sie leben in Niederösterreich?
Das muss nicht toll sein. Es gibt Picasso, der hat ja von seinen Vasen 3000 Exemplare zum Beispiel gemacht, und das ist nicht so teuer.
Okay. Sie leben in Niederösterreich in einem Schloss, und das Atelier umfasst, wenn ich das richtig weiß, ganzes Gelände, also mit vielen Hallen, vielen Räumen, in
naja,
idyllischen Läden.
Ja.
Nehmen Sie uns mal mit auf eine Führung in Gedanken über dieses Gelände.
Also man kommt hinein in das Tor, und ich hatte in der Nähe ein kleines Bauernhaus. Ich wollte am Land arbeiten, weil es in Wien einfach schwierig ist mit Lastwagen, mussten in der zweiten Reihe parken, und die Ateliers waren grindig und klein, und das war einfach nicht gut und das war bedrückend geradezu. Und dann habe ich das Landleben kennengelernt oder das Land kennengelernt mit ihrer Weite. Niederösterreich ist ja sehr weit und flach. Und da habe ich gemerkt, also ich hätte gern Ateliers dort. Und da bin ich immer von dem Bauernhaus zum Bahnhof gefahren, zum nahegelegenen Bahnhof im nächsten Ort, wenn ich Gäste abgeholt habe oder hingebracht habe, und bin immer vorbei an so einer alten Anlage, die große Hallen hatten auch Landwirtschaft. Bei dem Schloss waren sozusagen große Hallen dabei, für die riesen Mähdrescher und so weiter, Kuhställe und so. Und die haben es mir angetan. Das sind Riesenhallen. Und ich brauche große Hallen für meine großen Projekte. Also ich muss ja das Narrow House und das dicke Haus, das wird ja alles bei uns gebaut, das machen wir ja selbst.
Müssen Sie alles unterbringen.
Und das müssen wir unterbringen, und dann gibt es große Lagerhallen, also das ist groß.
Und das ist ganz in der Nähe von dem Ort, wo man diese kleine... Venus, diese kleine dicke Venus gefunden hat, 30.000 Venus Jahre alt.
Venus von Willendorf. Ja. Mittlerweile ist man draufgekommen, sie ist 43.000 Jahre
noch
alt.
Noch älter.
Beschäftige mich auch sehr mit alter Kunst.
Aber spielt das für Sie eine Rolle, Kunst? So in der Nähe von so einem Kunstort zu residieren?
Das
macht das
mich,
was?
Ja, das regt mich alles sehr an. Also es gibt ja auch bei uns in der Nähe diese Ringwelle, die 7.000 Jahre alt ist. Es gibt riesige keltische Siedlungen, es gibt präkeltische Siedlungen. Und es gibt auch, was interessant ist, Untersuchungen eines dilettierenden Archäologen, der festgestellt hat, wenn man die Kapellen, Bildstöcke, Kirchen in ein Muster zusammenfasst, dass das dem Muster entspricht, wie prähistorische Agrarkulturen sich nach Sonnenstand ausgerichtet haben. Also das sind alles Dinge, die sich noch auf die alten Kulturen beziehen, weil wie die Christen kamen, haben sie sich auf die alten heiligen, sogenannten Heiligenstätten draufgesetzt, um die zu bannen.
Also ein magischer Ort, an dem sie da arbeiten.
Ja, das ist wirklich, wirklich interessant und faszinierend.
Es ist Küchenpsychologie, ich gebe es mit, ich gebe es zu, aber ich habe mir gedacht, der Herr Wurm, der muss ein Spaziergänger sein, weil ich mir so schwer vorstellen kann, dass der erste Gedanke für ein Haus, das in ein anderes kracht oder Kopf übersteht oder für ein verbogenes Schiff, dass der am Schreibtisch entsteht in dem Moment, wo man sagt, ich will jetzt arbeiten.
Ja, ja, da haben Sie recht. Ich bin ein Spaziergänger, aber auf der anderen Seite das Haus, das in das Museum kracht, ist der Aufstand der Kleinbürgerlichkeit. Heißt jetzt nicht, setzt es nicht Kleinbürgerlichkeit mit Ungebildetheit gleich, das wäre ein fataler Fehler. Aber ein spezieller Teil davon ist es und die regen sich immer bei Kunst auf. Und sozusagen ist der Angriff der Kleinbürgerlichkeit gegen die Kunst.
Es sind ja zum Teil auch sehr große Skulpturen. Wer kauft denn das?
Also ganz ehrlich, ich mache mir da nicht viel Gedanken, das machen meine Galeristen und die machen das gut.
Aber neue Kunst ist ja auch eine Szene mit hohen Preisen. Die haben Sie mal mit dem schönen alten Wort frivol bezeichnet.
Ja.
Mischen da aber auch mit. Sie leben da ja von.
Ja, ja, also auf der einen Seite ist es natürlich gut, wenn man von der Kunst leben. Das war übrigens eines meiner Ziele, von der Kunst leben zu können, zu dürfen. Ich wollte als Künstler nicht ein Barkeeper sein oder Lehrer sein oder sonst was und die Kunst zum Hobby degradieren. Ich wollte immer davon leben und ich glaube auch, man hat das Recht, als Künstler davon leben zu können.
Aber wenn die Preise frivol werden, passt das dann noch zur Kritik?
Nein, passt auch nicht zusammen. Ich habe das übernommen, auch das ist von Gerhard Richter, der irgendwann gesagt hat, das Bild, das ich weiß nicht wie viel, 30 Millionen gemacht hat, findet er frivol. Und es ist auch frivol, weil die Verhältnismäßigkeit vollkommen verschoben ist. Weil wenn man sich vorstellt, was jemand, der ein ganzes Leben lang arbeitet, verdient und was dann so ein Bild kostet, da kann man schon sagen, das ist frivol.
Aber Sie machen ja auch mit, ne? Ich meine, das Auto und das Haus und das Schloss wollen ja auch finanziert werden.
Ja, nur, aber meine Arbeiten kosten nicht 30 Millionen.
Geht alles über Galeristen oder treffen Sie sich auch mal mit Sammlern?
Es geht 90% über Galeristen. Es kommen immer wieder Studiobesucher, es kommen Museen, die uns besuchen wollen, die kommen wirklich aus der ganzen Welt, aus Amerika, Deutschland, Holland und so weiter, China. Und denen öffne ich die Tore, weil die ja potenzielle Interessenten für Ausstellungen sind und sich für die Arbeit insgesamt interessieren. Ich öffne die Tore nicht so gern für Sammler, die mit dem Geld kommen, weil das machen eh die Galeristen. Das möchte ich jetzt nicht. Ich beschäftige mich mit meiner Arbeit und liebe es, die Arbeit sozusagen raus in die Welt zu bekommen und dem Diskurs zur Verfügung zu stellen. Und dann verabschiede ich mich auch von meiner Arbeit, weil dann sozusagen sind Sie erwachsen, dann müssen Sie allein losziehen.
Der Künstler Erwin Wurm hat uns viel erzählt von seiner Arbeit, die mittlerweile ja ein kleines Imperium umfasst, Familie, Mitarbeiter. Ersten Kontakt hatten wir zu ihm über den Sohn, der sie wohl auch ein bisschen managt. Es gibt Familie, Frau, Tochter. Tritt von den Kindern, Herr Wurm, womöglich mal jemand in ihre Fußstapfen? Oder sagen Sie als Papa auch erstmal Lehramt studieren und was Sicheres, so wie Ihr Vater das gehalten hat?
Nein, also ich muss sagen, meine beiden Söhne sind schlau genug, um nicht den gleichen Berufsweg einzuschlagen. Denn es ist wahnsinnig schwierig, wenn man ein Eltern, ihre Mutter ist ja auch, also die Frau meiner ersten Ehe ist ja auch Künstlerin, die wissen, wie so ein Künstlerleben funktioniert. Und wenn man dann immer mit Vater oder Mutter verglichen wird und Beziehung gebracht wird, das braucht man nicht.
So wie Mini-Goethe konnte auch nichts werden.
Ja, schrecklich. Also da gibt es ja einige Beispiele. Gibt es relativ viele Beispiele sogar. Der Goethe, ja, der dann auf den Grabstein geschrieben hat, schreiben hat lassen, von seinem Sohn, hier ruht Goethes Sohn. Also das braucht man nicht. Nein, aber mein jüngerer Sohn hat Wirtschaft studiert und hat dann in der Banken gearbeitet und in Hausverwaltungen und war unglücklich, weil er gesagt hat, es ist nicht gut. Er hat auch Fotografie studiert in Berlin eine Zeit lang. Und dann habe ich gesagt, schau, ich habe gerade jemanden frei in der Organisation, such jemanden für die Organisation, komm doch mal. Und er kam und es ist super toll. Also ich bin begeistert. Ich bin ja eher so der nervöse Typ und er ist ganz ruhig und gelassen und macht das alles großartig.
Herr Wurm, ich bedanke mich herzlich für diese Stunde, fürs Gespräch und auch dafür, dass Sie uns ein bisschen haben teilhaben lassen an der inneren Welt, aus der die vielen, vielen Gedanken so sprudeln. Herzlichen
gerne,
Dank.
Gerne. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.